Herzlich willkommen zum Podcast Conscious Growth für ein neues Bewusstsein in der Wirtschaft. Ich bin Peter Martin. In meinem Podcast spreche ich regelmäßig mit Menschen, wie wir heute schon zu einem besseren Morgen beitragen können, wie wir nachhaltiges Wachstum erzeugen und welches Bewusstsein es dafür braucht. Wir nennen es Conscious Growth. Seit fast 25 Jahren widme ich mich mit meinem Unternehmen, der holistischen Markenberatung Martin Eckerczynski, der Herausforderung, Marken zum hellsten Stern in ihrem Segment zu machen. Mit unserer Beyond-Methode bringen wir die Dimensionen Inhalt, Form und Haltung in Einklang, um aus der Identität heraus maximale Wirkung für Marken und Organisationen zu erzeugen. Unser Erfolg für Lufthansa, Occhio und viele andere Marken beweist die Wirksamkeit unseres Ansatzes. Die Entwicklung von Marken und Organisationen ist und bleibt für mich ein unglaublich spannendes Feld. In unserer hyperkomplexen Welt voller dynamischer Entwicklung gibt es sehr viele und immer wieder neue Faktoren, die auf ihren Erfolg einzahlen. Darüber möchte ich mich heute mit meinem wunderbaren Gast unterhalten. Er ist, man könnte sagen, er führt ein Unternehmen, ein mittelständisches Familienunternehmen, zu einem internationalen führenden Player in seiner Branche. Er ist CEO der Dr. Wolf Group und weiterhin bekannt als der Macher hinter dem gigantischen Erfolg der Marke Alpecin. Herzlich willkommen, Eduard Dürrenberg.
Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Sind wir beim Du, Eduard?
Klar.
Sehr schön, das freut mich. Ja, Eduard, wir haben uns ja kennengelernt beim Abendessen und du warst mir eigentlich auf einen sofort, könnte man sagen, sympathisch, weil du kannst wunderbar Geschichten erzählen und ich kann mich gut erinnern, dass ich eigentlich sozusagen eine Stunde nichts gesagt habe.
Oh Gott.
Und du hast erzählt über ganz viel Auslandserfahrung, weil du warst ja ganz viele Jahre irgendwie in Asien unterwegs und ich glaube, du bist so jemand, der wirklich auch macht, also du bist ein Macher für mich, so habe ich dich erlebt. Mhm. Aber bevor wir auf Asien und deine unglaubliche Erfahrung in diesem Bereich kommen, würde ich gerne einfach mal wissen, wer bist du, was macht dich aus und wie können wir dich denn so mal als Persönlichkeit greifen?
Oh Gott, ja, ich bin die gesunde Mischung einer ostwestfälischen Mutter und einem rheinischen Vater. Ja. Das ist, glaube ich, schon mal interessant. Das sind gewisse Gegenpole. Geboren in Düsseldorf, dort aufgewachsen, dann in der Schweiz, Schule und Studium, Maschinenbau. Dann habe ich in der Beratung gearbeitet bei Eddie Kearney, dann ein MBA in Inzert gemacht. Und dann hat es mich in der Tat eben vor 26 Jahren nach Bielefeld verschlagen. Ich bin Familienvater, glücklich verheiratet, drei Kinder, interessiere mich sehr für Sport und habe natürlich auch großen Spaß daran, dieses Unternehmen in den letzten 26 Jahren zu führen und noch einige Jahre auch weiterzuentwickeln, mit einem tollen Team natürlich.
Mhm. Ja, wenn du es so erzählst, ich meine, Familienunternehmen, also heißt es Familie verpflichtet? War das also klar? Stand es bereits sozusagen bei dir damals im Briefing, du wirst der Richtige sein, dieses Unternehmen zu führen? Das machst du mal?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin ja in Düsseldorf, wie gesagt, geboren, weit weg vom Unternehmen. Mein Vater war selber Unternehmer, allerdings eben in Düsseldorf. Ich habe das Unternehmen niemals wirklich besucht. Ich habe natürlich meine Oma oder meinen Opa, der relativ früh starb, in Bielefeld einmal im Jahr zu Weihnachten besucht, aber das war's dann. Wir hatten im Bad eine Alpecin-Flasche, aber ansonsten hatte ich da keine Berührung und meine Eltern haben mir auch nicht in der Badewanne erklärt, ich müsse jetzt Nachfolger entweder von meinem Vater oder dem Unternehmen der Mutter werden. Also von daher war das überhaupt nicht auf der Agenda, nein.
Aber was interessiert jetzt einen jungen Menschen, ja, ein Unternehmen zu führen, was Shampoos herstellt, frage ich mich. Also was war sozusagen der Punkt, wo du gedacht hast, hey, das ist etwas, was mich echt ausfüllt. Ich meine, 26 Jahren bedeutet ja auch, man gibt da ganz schön viel Lebenszeit rein.
Ja, so, also wie gesagt, ich hatte keinerlei Projekt. Berührung. Der erste Moment war dann 1990, als die Mauer fiel. Ich habe damals ja Maschinenbau in Zürich studiert. Hatte schlechte Erinnerungen an einen Besuch in Ostberlin als Schüler. Und fand das unheimlich spannend, dass sich da ein Land wieder vereint und habe mir überlegt, ob ich da irgendwie was machen kann. Ingenieure brauchen die nicht. Und dann habe ich meine Oma in Bielefeld angerufen und gefragt, ob ich Kosmetik verkaufen kann dort, mal rüberfahren kann. Das habe ich dann auch gemacht und habe dann für ein paar Ostmark in Erfurt auf dem Marktplatz Kosmetika verkauft. Das fand ich irgendwie spannend. Das war ein tolles Erlebnis.
Wie alt warst du da, als du auf diesem Marktplatz standst?
21.
21?
Genau. Und das war irgendwie atemberaubend. Die Leute hatten großes Interesse. Ich bin dann dort in so ein paar Friseursalons rein. Da kannten einige noch Alpecin von vor dem Krieg. Die Marke ist ja sehr alt. Und das fand ich einfach unglaublich spannend. Freunde von mir haben Jeans, Bananen und Joghurts verkauft. Die gab es ja auch nicht. Und ja, so ist so ein bisschen die Idee dann entstanden, das miterleben zu wollen. Und ich habe mich dann relativ kurzfristig entschieden, mein Praktikum in Spanien bei Thyssen im Sommer nicht zu machen. Und habe dann quasi als Praktikum dort, vor allem in Sachsen war das dann, Friseure besucht und habe versucht, die Produkte des Unternehmens zu verkaufen. Das war eine unglaublich spannende Zeit. Ich war so der erste Verkäufer. Die kannten das gar nicht, dass sie auch das bekommen, was sie bestellen, weil die haben halt jahrzehntelang alles bestellt und nichts bekommen. Und das war eine spannende Zeit, die ersten 3 Monate. Und ja, da war die Frage, wie geht das weiter? Und dann waren ja auch die Ferien vorbei und irgendwie waren meine Kunden wichtig und irgendwie hatten die in Bielefeld nicht so richtig Lust, sich darum wirklich zu kümmern. Die wollten das alles zentralisieren. Und dann ist die Idee gereift, das Studium ein Jahr zu unterbrechen. Und habe mir dann, warum fanden meine Eltern überhaupt nicht gute Idee? Ich war ja im 6. Semester durch. Ich habe dann meinen Eltern natürlich versprochen, dass ich zu Ende studiere. Das stand für mich auch fest. Ich hatte nur noch 2 Semester. Aber ich wollte das eben erleben und habe dann in der Tat eben mir in Leipzig ein Büro gesucht, in der Seilstangenfabrik, war der Einzige, der da gelebt hat. Habe da ein Bad reingemacht und 2 Schlafzimmer. Habe dann 2 Leute eingestellt und dann Außendienst aufgebaut in Sachsen und Thüringen und ein Jahr dort Friseure bedient. Das ist auch ein Teil unseres Geschäftes. Und da habe ich sicherlich ein bisschen Blut geleckt. Das war eine unglaublich spannende Zeit. Friseure sind eine unglaublich spannende, heterogene Kundengruppe. Und habe dann aber auch natürlich wie geplant nach einem Jahr aufgehört, habe weiter studiert. Mein bester Studienkollege hatte zum Glück auch ein Jahr pausiert. Das war ganz gut. Und ja, meine Oma meinte dann, kommst du dann nach dem Studium wieder? Habe ich gesagt, kannst du vergessen. Ich will mich woanders beweisen und nach Bielefeld wollte ich auch nicht. Und ja, so habe ich dann den Weg gegangen, den ich geplant hatte. Beratung hatte ich gesagt, dann Insert gemacht in den MBA.
Aber es muss ja was mit dir gemacht haben. Also dieses eine Jahr, wo du jetzt tätig warst und aus Leipzig aus, eigentlich, ich meine, du hast die Marke durch den Vertrieb kennengelernt.
Ja, genau. Diese
Marke, also das war natürlich gemerkt, wie diese Marke funktioniert und
ja, die Marke war es damals nur zum Teil. Ich habe eher gemerkt, was es eben heißt, so wirklich auf der Fläche. Es war natürlich jetzt nicht viel LEH, aber zu verkaufen, sich mit Kunden auseinanderzusetzen, sich zu überlegen, welche Konzepte funktionieren. Also von daher war das eine tolle Erfahrung.
Du hast konzeptionell gearbeitet damals schon?
Ja, also konzeptionell natürlich nur zum Teil, weil ich bekam ja die Dinge vorgegeben aus der Zentrale.
Ah, ja.
Aber nichtsdestotrotz diskutiert man ja mit jedem einzelnen Friseurkunden dann, was funktioniert, was nicht funktioniert. Mhm. Man bekommt Feedback, man versucht natürlich ihm zu sagen, ja, stell das doch mal ein bisschen anders hin, dann wird ein bisschen mehr verkauft, damit ich auch dann was nachkaufen kann, also nachverkaufen kann. Und habe da schon Dinge auch sehr frei machen können. Ich war ja weit weg von der Zentrale. Die wollten alle nicht nach Ostdeutschland. Das war also schon cool. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dann auch gemerkt, dass ich eben nicht als Ingenieur tätig sein will und werde. Und bin so dann auch in die Beratung, wo man auch konzeptionell durchaus lernt, nicht? Und gut, der MBA war schon eigentlich vor dem Studienbeginn eingeplant. Und den konnte ich dann machen. Und dann kam dieser ominöse Sommer 97 eben, wo dann der Aufsichtsratschef mich anrief und mir anbot, nach Bielefeld zu kommen, nach meinem MBA und dort eben, es waren damals 2 Firmen, in der Kosmetikfirma Vertrieb Marketing Geschäftsführer zu werden. Ich war damals 29 in der Nähe von Paris und habe dankend abgelehnt, weil das war definitiv nicht mein Plan. Ich wollte eher dann, damals war London so the place to go, da gab es noch nicht so viel PE, aber natürlich Beratung und Investmentbanking ging gerade los. Ja, so ist das dann passiert. Und dann riefen die wieder an und ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Dann habe ich einen älteren Freund gefragt, hey, die nerven mich irgendwie, was mache ich jetzt? Und er meinte, ja, was machst denn du jetzt? Genau, ja, ich gehe nach London. Ja, für wen, weiß ich noch nicht. Ich war im Leaf von A.T. Kearney, aber habe interviewt mit anderen. Hatte er, warum denn London? Ich sage, ja, ich will jetzt hart arbeiten, ein bisschen Spaß haben und viel Geld verdienen. Und dann sehen wir mal weiter. Mhm. Und dann meinte er, ja, aber dann überleg doch mal, vielleicht probierst du es dann doch mal 5 Jahre aus. Du bist 29, wenn du dann nach 5 Jahren feststellst, Familie passt nicht, Firma passt nicht, kannst immer noch mit 34 nach London. Mhm. Umgekehrt ist nicht so gut. Mhm. Das fand ich irgendwie logisch.
Nachvollziehbar,
genau. Ja. Genau, und kommt dann der Ingenieur durch und habe gesagt, okay, kann ich das überhaupt machen? Ich bin ja verdammt jung. Gesagt, ja gut, aber du hast ja von der Pike das so ein bisschen gelernt. Damals war es ja sehr viel Friseurgeschäft, gar nicht so viel großes Geschäft, Markengeschäft. Und ja, so bin ich dann da, habe ich dann gesagt, okay, ich mach das. Dann gab es noch ein paar Unstimmigkeiten, weil meine Oma meinte, ich würde am 1. Januar anfangen müssen, es wäre dringend notwendig. Und ich ihr erklärt habe, ich kann erst am 1. April. Und dann haben wir ein bisschen diskutiert und dann.
Hast du ein gutes Verhältnis zu deiner Oma gehabt?
Ja, ein sehr gutes. Ich war der älteste Enkel, das war immer was Besonderes. Mhm. Nichtsdestotrotz habe ich ihr dann klar gesagt, entweder fange ich am 1. April an oder ich fange gar nicht an. Mhm. Und dann habe ich am 1. April angefangen.
Okay. Ja. Und sie hat es dir nachgesehen, dass du am 1. April dann da erst da warst.
Ja, und hartformulier hatte sie ja keine Wahl. Ne? Ich hatte ja die Wahl. Das ist vielleicht das, was dann im Vergleich zu anderen anders ist, dass ich ja die Wahl hatte. Aha. Ich wollte das nie. Meine Mutter wollte sowieso nicht, dass ich dorthin gehe. Mhm. Und von daher war das dann auch völlig okay. Und ja, dann gab es.
Bist du da einfach eigentlich reingerutscht?
Ja, im Endeffekt bin ich da ein bisschen reingerutscht, genau. Wusste dann auch nicht so richtig, was auf mich zukommt. Ich wusste, dass es Probleme gab. Ich hatte ja hier und da auch Kontakt gehalten zu dem einen oder anderen Mitarbeiter. Aber als ich dann da war und es ein Warning Letter des Wirtschaftsprüfers gab und zwei der drei Geschäftsführer auf einmal weg waren, schneller als ich gucken konnte, und ich dann auf einmal alleine war als Geschäftsführer nach einem halben Jahr.
Mit 30,
da war ich dann 30, genau, was auch gar nicht formal möglich war, ein Geschäftsführer, war ich dann schon angekommen, ja, und hatte dann das, was ich in meinem Leben vielleicht auch immer machen wollte, nämlich Sanierung. Aha. Und hatte dann meinen eigenen Sanierungsplan und habe der Familie im Endeffekt erklären müssen, dass die neue Fabrik, die man 4 Jahre vorher fertiggestellt hatte und auch ostwestfälisch abbezahlt hatte, nichts wert ist.
Mhm. Warum war die nichts wert?
Weil die einzigen, sag mal, Assets dieses Unternehmens waren am Ende 12.000 Friseurkunden und die Marke Alpecin, die viele kannten und keiner nutzte. Mhm. So, und das waren eben die wahren Assets. Dralle wurde ein paar Jahre vorher an L'Oréal verkauft, neue Fabrik, war ein halbes Jahr später zu. Und wir hatten zum Glück eben diesen externen Aufsichtsrat quasi. Mhm. Und der hat das auch so verstanden. Und dann konnten wir das auch erklären. Und dann war die echte Aufgabe, Marke zu machen. Weil ich habe ja gesagt, Alpecin als der Asset. Und dann habe ich überlegt, wie mache ich das? Ich kenne mich ja auch nur so halb damit aus. Und habe dann erstmal war natürlich, kamen die ganzen Agenturen, weil in der W&V stand, ne, neuer Geschäftsführer bei Alpecin und so weiter.
Die wollten dich alle haben.
Genau, die waren auch alle super nett. Ne? Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, dann mache ich einen Pitch.
Damals konnten die Agenturen ja auch noch jemanden einladen. Da war das doch völlig okay.
Ja, kann sein, genau.
Auf dem Golfplatz,
ja,
meine sein. Rolex, das ging schon,
war ja
oder?
Gut, war uns sicher nicht.
War das nicht so?
Und okay. ganz so spendabel waren sie noch nicht. Okay. Aber genau, und ich habe mir dann gedacht, okay, jetzt musst du halt einen Pitch machen. Das habe ich auch mal irgendwo gelernt oder gehört, nicht? Und als ich das dann so losging, habe ich mir gedacht, nee, das ist unbefriedigend. Woher soll ich denn dann wissen, wer der Richtige ist? Das passt nicht. Und dann habe ich irgendwie mir überlegt, okay, wer macht denn gute Marke? Ja, und dann habe ich mich in Bielefeld umgeguckt. Zu Oetker hatte ich damals keinen Kontakt.
Ja, uns gab es noch nicht damals, ja, muss man sagen.
Sein,
also
ja,
es ist ganz wichtig,
sein,
dass man es auch nochmal hier anbringt.
Ist, gut denkbar und weit weg. Ne? Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ihr wisst, wo Bielefeld ist. Nicht? Vielleicht wisst ihr das jetzt, das weiß ich nicht. Aber ja, und dann hatte ich mir überlegt, okay, was mache ich? Und dann wusste ich, dass die Firma Stork aus Halle unglaublich erfolgreich war. Der damalige Inhaber war einer der besten Freunde meiner Mutter. Ich kannte die Familie von auch mehr oder weniger von Geburt an. Wusste, dass Otto Panke dort eine sehr besondere Rolle spielte. Und dann habe ich Klaus Oberwellert, das war damals der Eigentümer, angerufen und gesagt, Klaus, ich brauche Hilfe. Ich sitze hier mit der Marke und weiß nicht, was ich machen soll. Kannst du mir mal Otto Panke schicken? Und er hat gesagt, klar, mache ich. Und dann kam Otto auch einen Tag. Und der war ja schon die Ikone der Markenmacherei. Hatte damals ja schon die Agentur dann auch in Hamburg. Und ja, das war dann ein toller Besuch. Und der hat dann gesagt, okay, das ist echt schwierig, aber versuchen wir mal. Und dann haben wir das aber mit seinem Sohn Martin gestartet, weil Otto damals schon etwas älter war, keine neuen Kunden mehr machen wollte. Und so habe ich dann mit fünf Jahre mit der Panke Markenmacherei auch Marke gelernt, wirklich Marke, eher als Marketing. Es war eine sehr gute Schule. Wir haben dort.
Was hast du da gelernt? Was sind sozusagen die fünf Insights, die du damals mit rausgenommen hast, was Marke eigentlich ist aus deiner Sicht?
Also ich glaube, ich habe erstmal gelernt, dass das Marke ein langfristiger Prozess ist. Dass Marke, wenn kleinere Veränderungen braucht und nicht große, dass Relaunches nicht unbedingt sinnvoll sind, dass man in der Kommunikation schon, ich sag mal, deutlicher sein soll, vielleicht noch nicht ganz so deutlich wie später, dass Marke als Gesamtprodukt gesehen wird. Und da haben wir damals ja auch diese ikonische Alpecin-Flasche, die neu konzipiert. Ich glaube, das waren so die wirklichen Kern-Learnings und dass man eben in der Kommunikation dann sehr streng sein muss, dass die Marke ein hohes Gut ist. Und
also die Konsistenz sicherstellen.
Genau, dass man das wirklich als Gesamtprojekt sieht, wenig Veränderung, wenn es mal steht, zulässt und dann auch sehr konsequent und das sehr restriktiv in der Kommunikation umsetzt und dass es nicht nur um Kreativität geht. Und das waren tolle Jahre. Wir haben uns dann, ich glaube, nach 5 oder 6 Jahren sind wir dann getrennte Wege gegangen, weil wir gemerkt haben, wir erreichen nicht den letzten Durchbruch. Panke war natürlich auch sehr foodlastig. Und dann hatten wir das gleiche Problem wieder. Mittlerweile hatten wir einen größeren Marketing-Etat. Das heißt, es gab dann vielleicht die etwas größeren Einladungen. Aber ich meine, gut, einen Unternehmer mit sowas zu locken, ist ja auch ein bisschen schwierig. Das ist eigentlich, glaube ich, nicht sehr sinnvoll. Und das war dann aber, der Prozess war dann auch nicht wirklich irgendwie besser. Und dann hatte ich durch Zufall kurz vorher oder in der Zeit auf einem Verbandstreffen einen Vortrag von Klaus Brandmeier gehört. Der kam nach einem jungen, dynamischen McKinsey-Mann mit 30 Slides und stellte sich so, wie er war, dahin und hatte einen kleinen Zettel auf dem Tisch und erzählte über die Marke Wimbledon und warum Andrew Agassi dort ein Jahr nicht gespielt hat, weil er nämlich meinte, er könne ihn nicht weiß spielen, also farbig, und Wimbledon ihm erklärte, nein, auch als Nummer 1 der Welt kann er das eben nicht. Und er hat auch dieses Jahr dann nicht Wimbledon gespielt und ein Jahr später in weiß.
Wow.
Diese Geschichte hat er erstens toll erzählt. Ich glaube zweitens, dass sie sehr stark für Marke spricht. Und an ihn erinnerte ich
mich. Aber das heißt ja an der Stelle, dass Marke auch einfach Haltung ist.
Ja, natürlich, definitiv.
Also Beschränkung, das hast du in deinen 5 Insights vorhin sozusagen noch nicht erwähnt, aber
Marke. Nee, genau. Ist Haltung, ist Verzicht.
Ist auch Nein sagen können.
Genau, eben. Definitiv. Also im Sinne auch von Dehnung natürlich. Ja, klar. Ne? Das haben wir dann sehr stark. Und so haben wir dann mit Herrn Brandmeier angefangen, der damals vom Markeninstitut aus Genf raus ist und nach Hamburg ist und eine kleine Beratung aufgezogen hat. Und Klaus Brandmeier hat uns dann 20 Jahre auch mich persönlich beraten. Wir haben unglaubliche Dinge zusammen gemacht. Von ihm haben wir gelernt, noch klarer zu werden. Er war ein fantastischer Mann der Sprache. Er konnte unglaublich mit Sprache umgehen. Er ist ja leider verstorben. Germanistik studiert, das merkte man, viel Erfahrung gehabt im Marketing. Und mit ihm haben wir dann wirklich das Ganze weiterentwickelt. Er hat uns ermuntert, über Haarausfall zu sprechen. Er hat uns ermuntert, klar zu sein. Und mit ihm haben wir dann, wie wir immer sagen,
also diese Positionierung wirklich so erarbeitet, wie man sie heute noch
erlebt. Wir haben sie dann weiter verschärft im Endeffekt und haben in der Kommunikation das Thema Problemlösung stärker fokussiert, weil wir eben keine Lifestyle-Marke sind und auch nicht sein wollten und auch nicht sind. Ja, wir kommen nun mal aus Bielefeld. Wir haben über 100 Jahre Background in wissenschaftlicher Entwicklung, in Medizin. Und das hat er wirklich mit uns zusammen, hat uns ermuntert und das haben wir rausgearbeitet. Und dann sind wir damit eben an den Markt und da kam dann auch Doping für die Haare am Ende und der Glatzenrechner. Und das hat uns dann bei Alpecin wirklich den Durchbruch gebracht. Und das haben wir dann auch auf weitere Marken übertragen. Plantur, Vagisan, Bionic Repair. Ja, das ist so ein bisschen die Markengeschichte.
Sag ich mal, ne? Bevor wir weiter in die Markengeschichte noch eintauchen, was ist der Unterschied für dich von einem Familienunternehmen versus einem managementgeführten Unternehmen?
Ich glaube, ein Familienunternehmen hat Vor- und Nachteile, wie alles im Leben, und ist dann sehr erfolgreich, wenn es die Vorteile ausspielt. Und das ist sicherlich eine wirklich nachhaltige Entwicklung. Und damit meine ich jetzt nicht eine rein ökologische, sondern eine gesamtnachhaltige Entwicklung. Mhm. Das heißt eben ehrliche Produktversprechen, hochwertige Produkte, Fokus auf den Kunden, vernünftiger Umgang mit den Mitarbeitern, auch mittel-langfristige Entwicklung, also keine kurzfristige Rendite, Unabhängigkeit in den Entscheidungen. Mhm. Ich glaube, das sind die Kernthemen, die uns als Familienunternehmen heute stark machen, die Familienunternehmen generell stark machen. Auch die, sagen wir, kleinen Besonderheiten, die es dort gibt, vielleicht im sozialen Bereich. Aber einfach auch da zu sein, ne, als Familie, eine gewisse, ja,
Konsistenz. Also emotionale auch. Nähe.
Auch. Auf jeden Fall, ja, nicht? Auf jeden Fall das auch.
Also ist es dein Unternehmen? Also ist deine Identifikation, ist die hoch? Bist du dieses Unternehmen?
Naja, ich bin das natürlich nicht alleine.
Das ist
nicht?
Klar.
Aber ganz sicher, ich sage immer, das Koffeinschaume von Alpecin ist mein viertes Kind. Mhm. Und natürlich, ist das das ist natürlich ein großer Teil meines Lebens. Mhm. Und das fühlt sich auch an wie meine zweite Familie. Mhm. Das habe ich erst letztes Jahr auf meinem 25-jährigen Jubiläum gesagt. Und das meine ich auch so, ja. Mhm. Das ist sicherlich etwas, wo man dann emotional auch sehr eng mit verbunden ist. Das ist so,
ja. Wie ist es denn, die Nachteile eines Familienunternehmens? Du hast gerade gesagt, das sind die Vorteile. Wenn man die nutzt, dann hat man auch eine Kraft, dann kann man auch sozusagen daraus gestalten. Ja. Was sind aus deiner Sicht heutzutage auch Faktoren, die durchaus herausfordernd sein können in Familienunternehmen?
Naja, der größte Feind des Familienunternehmens ist immer die Familie selber, ne? Hm. Da haben wir das große Glück, dass wir das sehr frühzeitig sehr gut strukturiert haben, indem wir einen extern besetzten Verwaltungsrat haben, sodass wir immer gut zwischen sachlicher und emotionalen Themen unterscheiden konnten, auch in schwierigen Zeiten. Mhm. Ich glaube, das ist, da muss man immer gut aufpassen und dass am Ende natürlich auch immer mehr für Familie gilt, was auch für jeden Fremden gilt. Das heißt, da muss eine gewisse Qualität sein, wenn man als Familie involviert sein will, operativ. Man hat da eine hohe Verantwortung und man muss eigentlich mindestens die gleiche Leistung bringen wie ein Vergleichbarer. Ich glaube, das ist wichtig. Mhm. Ansonsten kann es natürlich ein Nachteil sein, dass man vielleicht nicht so schnell skaliert, nicht so groß ist. Aber eigentlich, ehrlich gesagt, sehe ich nicht viele Nachteile.
Mhm. Oh ja, das ist spannend. Gibt es bei euch denn sowas wie Werte in diesem Unternehmen?
Definitiv.
Also eine Familiencharta oder was habt ihr da? Oder habt ihr Werte definiert für die Familie und habt ihr Werte definiert für das Unternehmen? Oder ist es beides das
Gleiche? Ja, wir sind gerade dabei, das nochmal neu zu machen. Aha. Wir haben das nie so ganz definiert, aber ich würde schon sagen, dass es schon Werte gibt, die wir nicht nur definieren, weil ich habe die Erfahrung gemacht, ganz viele Unternehmen definieren Werte, aber sie leben sie nicht.
Genau.
Also mir ist eigentlich viel wichtiger, dass man es lebt. Hm. Ob man das dann immer eins zu eins definieren kann, weiß ich
aber gar nicht. Aber sind es Werte, die gar nicht sozusagen direkt ausgesprochen sind, aber sind Werte, die gelebt werden? Was wäre denn so ein gelebter Wert?
Ich glaube, ein gelebter Wert ist eben, dass die Familie voll dahinter steht. Meine Großmutter ist vor 8 Jahren gestorben, aber in den gemeinsamen 18 Jahren vorher ist sie immer wieder in die Firma gefahren, hat sich dort gezeigt, war so ein bisschen die Mutter des Unternehmens. Und das haben die Menschen natürlich gesehen. Und sie war der Garant, auch in den Jahren davor, dafür, dass es ein Familienunternehmen bleibt. Mhm. Das kann man jetzt hinschreiben. Mhm. Aber viel schöner ist ja, wenn jemand da ist und das vorlebt, indem er sich damit identifiziert, indem er mit den Mitarbeitern spricht. Und dann gibt's natürlich Unterstützungskasse. Dann haben wir eigene Köche. Das Schicksal der Mitarbeiter ist uns sehr wichtig. Und da gibt's natürlich auch Fälle, wo wir dann versuchen zu helfen. Mhm. Ich glaube, man muss das am Ende leben und vorleben. Und das hat uns immer ausgezeichnet. Das ist in Bielefeld generell natürlich ein großes Thema. Es gibt dort sehr viele Familienunternehmen, sehr erfolgreiche. Und ich glaube, das sind die Kernwerte, nicht? Immer klar zu machen. Wir müssen natürlich erfolgreich sein, aber wir haben eine Verpflichtung auch als Familie und das Unternehmen.
Also echte Verantwortungsübernahme.
Genau. Richtig.
Ja, wow. Ja. Also es wäre jetzt ein Kernwert.
Ja, kann man, glaube ich, sagen.
Der andere Kernwert ist eine echte Form von Nachhaltigkeit. Und die meint einfach sozusagen
genau,
und eben ökonomisch, wirklich zu sagen, ökologisch.
Und richtig.
Sozial.
Genau, in jeder Hinsicht. Ne? Wir sind jetzt, werden nächstes Jahr 120 Jahre alt. Wirklich zu sagen, genau, wir wollen hier noch lange bestehen. Deswegen müssen wir die Dinge auch vielleicht anders machen. Deswegen haben wir keine kurzfristigen Incentives oder kurzfristige Ziele, sondern wir wollen dafür sorgen, dass sich das Unternehmen nachhaltig weiterentwickelt. Das muss sich dabei verändern, das ist klar. Aber es gibt gewisse Kernwerte, die sind bei uns immer unsere Produkte. Wir lösen Probleme von Verbrauchern, wir sind wirksam und wir gehen damit verantwortungsvoll um. Und ich glaube, das sind sicherlich auch Kernwerte, die die Mitarbeiter auch kennen und auch um die wissen. Ja.
Das heißt an der Stelle, so höre ich das raus, dass diese Werte durchaus operativ genutzt werden, um Entscheidungen zu treffen. Also ist dieses Produkt sozusagen eine echte Lösung? Fragezeichen.
Definitiv.
Das ist an der Stelle ein Wert, der euch dabei steuert, zu sagen, ist dieses Produkt ein Produkt, wo ihr sagt, es gehört zur Familie?
Definitiv, genau. Also wir haben da hohe Erwartungen. Ich bin ja selbst für R&D auch verantwortlich. Ist vollkommen richtig. Es werden also Produkte, die aus unserer Sicht keinen Mehrwert generieren, die vergleichbar sind mit vielen, vielen anderen, also Red Ocean, die werden bei uns nicht auf den Markt kommen. Die werden wir nicht bringen oder wir werden auch nicht Overpromising machen. Das ist ganz, ganz wichtig für uns. Deswegen haben wir auch nicht jedes Jahr eine Innovation wie Großkonzerne, weil das gar nicht funktioniert, sondern wir versuchen eben echte Innovationen zu machen und immer mit ganz klaren, positiven Auswirkungen auf den Verbraucher und in der Regel besser zu sein als das, was heute schon da ist. Das gelingt nicht immer, aber das ist ganz klar unser Ziel und da sind wir sehr radikal. Ja.
Sehr schön. Jetzt hast du gerade genau das bestätigt, was du davor gesagt hast. Nicht overpromising, sondern einfach nicht immer, aber es ist ein stetiger Weg. Es ist ein stetiger Wachstumsprozess, den ihr eigentlich da erlebt und eingeschlagen habt. Gibt es eine übergeordnete Vision, die ihr anstrebt als Unternehmen?
Also ich glaube, mein Cousin und ich, wir haben ja gemeinsam die Verantwortung jetzt in der vierten Generation. Ich glaube, unsere Vision ist definitiv, das Unternehmen gesund in die nächste Generation zu bringen, also nachhaltig weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist unsere Kernvision. Und dazu kommt, bisher ungelöste Probleme von Verbrauchern zu lösen. Nicht, wie wir das vielleicht mit einem Grey-Tech-Shampoo machen, wo wir die ermöglichen, die Haare nachzuverdunkeln. Natürlich nicht ganz schwarz, das sieht ja komisch aus. Das ist eine echte Innovation oder jetzt kommen weitere.
Ich habe gehört, das ist aber, wie du gesagt hast, ist es Farbe, die da drin ist. Und das Tolle daran an diesem Wirkstoff ist, man muss sich nicht irgendwie Handschuhe anziehen oder sowas, sondern eigentlich könnte man sagen, im Trocknungsprozess.
Genau, das ist im Endeffekt für uns das immer ganz wichtig, aus dem Pharmabereich abgeleitet, Patient Compliance. Also das Innovative an unseren Produkten ist in der Regel auch, dass sie eine, sagen wir, eher medizinische Wirkung haben, aber wie ein Kosmetikum genutzt werden können. Und das ist das Hochinnovative, genau. Du brauchst keine Handschuhe, deine Dusche färbt sich nicht ein, dein Handtuch auch nicht, sondern der Wirkstoff arbeitet eben mit der Luft über die Zeit. Deswegen hast du auch keinen Soforteffekt, das addiert sich eben. Aber das ist eben extrem convenient. Männer wollen ihre Routine nicht ändern. Die meisten Männer wollen am Ende sich nicht die Haare färben. Das ist ja auch, wie gesagt, schwierig, weil dann siehst du wieder ganz dunkel aus. Da würde dich jeder angucken und sagen, jetzt mit dir.
Was hast du gemacht?
Genau, ne? Hast du eine neue Frau oder was?
Ja, genau.
Von daher ist das ganz wichtig, ja.
Interessant, ich habe mich den gefragt, aber es ist ja an der Stelle jetzt nicht so, wie das, was ihr mit dem Koffeinstoffwirkstoff macht, weil der Koffeinstoff, der löst ja sozusagen etwas nachhaltig. Das heißt, es werden mehr Haare sozusagen wieder zum Wachstum angereichert oder wie könnte man sagen? Also
ja, angeregt.
Die Wurzeln werden angeregt, oder?
Ja, Koffein hat zwei Wirkungen. Einmal blockiert Testosteron ein bisschen, was für den erblich-bedingten Haarausfall verantwortlich ist. Und es stimuliert natürlich. Das ist ja eine Dopingsubstanz nachgewiesenermaßen. Wir haben gerade gestern vom BfArM, also der Deutschen Arzneimittelbehörde, gehört, dass es eben pharmakologisch wirkt. Also das ist eben eine Wirksubstanz, die wir ja auch alle kennen. Und das war natürlich das Geniale, festzustellen, dass das an der Haarwurzel tatsächlich was macht. Was kann es nicht machen? Es kann nicht irgendwelchen Glatzenträgern die Haare wiederbringen. Das schaffen wir nicht. Diese Wunder können wir nicht vollbringen. Das sagen wir auch. Es gibt immer wieder Menschen, die das natürlich falsch verstehen. Das ist ja ein Phänomen von Kommunikation, dass nicht alle das, was ich sage, genau gleich interpretieren.
Also es gibt auch Briefe an euch, schätze ich, wo Menschen, die eine Glatze haben, das anwenden und versuchen sozusagen irgendwas anzuregen, oder?
Ja, natürlich. Es gibt, ich sage immer, ja, Glatze weiß ich jetzt nicht, also die Glatzenträger vielleicht nicht. Aber es gibt natürlich, die Männer haben ja ein großes Problem, anders als Frauen, dass sie sich zu spät um ihre Probleme kümmern.
Ja.
Na, also Frauen machen das viel
ist
früher.
Ist das jetzt ein Klischee oder ist
Nein,
das nachgewiesen?
Nein, das ist kein Klischee.
Das ist eine Studie.
Das ist definitiv so und auch, auch nachgewiesen. Deswegen leben wir ja 7 Jahre kürzer im Schnitt als Frauen.
Immer noch?
Ja, ich glaube, das ist immer noch so. Ich habe aber keine neue Zahl gesehen. Mhm. Aber selbst wenn es auf 5 runter ist, ist es auch nicht gut.
Ja.
Und ein Grund ist natürlich, dass wir in der Vorsorge deutlich schlechter sind und immer zu spät anfangen.
Mhm. Okay, aber zurück zu meinem Punkt.
Ja.
Das eine ist ja ein echter Wirkstoff, der regt an. So, dass Haare wachsen. Das andere ist ja eine Art von sozusagen Farbe, die deckt ab.
Ja.
So. Und ich habe mich gefragt, also wenn ich dich jetzt verstehe, dass man eigentlich eine dauerhafte Lösung schaffen möchte, müsste es nicht was sein wie eine Rezeptur, eine Pille, etwas, was sozusagen die Haare wieder grau macht.
Klar.
Also nachhaltig grau machen.
Ja,
und dann habe ich gedacht, so darüber müssten wir doch sprechen, weil eigentlich passt es ja doch viel besser rein zu dem, was ihr vorhabt.
Also ja und nein. Pille hat ja immer das Problem, und das ist ja auch bei Haarausfall so, es gibt ja eine Haarausfallpille, die auch funktioniert. Pille hat halt immer systemische Nebenwirkungen. Das ist immer das große Problem, weil alles, was du über den Mund einnimmst, geht in den ganzen Körper.
Ja.
Und deshalb konzentrieren wir uns sehr stark auf die sogenannte topische Anwendung, also an der Stelle, wo es sein muss, weil du dann viel weniger Nebenwirkungen hast.
Ja.
Pille wäre natürlich, also grundsätzlich super. Der ganze Prozess des Ergrauens oder Erweißens, der es eigentlich ist, ist hochkomplex. Ich bin sicher, da wird auch dran geforscht. Auch wir gucken uns das natürlich regelmäßig an. Aber ich fürchte, dass das so schnell nicht passieren wird.
Okay. Du bist bekannt als Markenmacher. Jetzt weiß ich ja, dass du Ingenieur bist. Du kommst auch aus der Beratung, hast einen Sanierungsfall übernommen, hast ihn in den Erfolg geführt. Warum bist du eigentlich ein Markenmacher? Weil du von Anfang an Marke als Mehrwert erlebt hast und es als, man könnte schon sagen, Programm.
Ich glaube, ich habe von Anfang an Marke als einen echten Wert erkannt.
Mhm.
Ja. Und als den Wert des Unternehmens.
Mhm.
Und Linola ist ja eine andere Marke, die ich dann später erst verantwortet habe, die auch schon sehr alt ist. Ich glaube, Marke hat einen unglaublichen Wert, ist ein sehr komplexes Individuum, wenn man so will. Und am Ende findet natürlich Marke auch erst statt, wenn sie wirklich in Köpfen verankert ist.
Mhm.
Also ich habe in der Startup-Zeit viele Startups getroffen, die mir von ihrer Marke erzählt haben. Die musste ich erstmal erklären, ihr habt keine Marke, ihr habt Produkte mit dem Namen drauf.
Mhm.
Von einer Marke seid ihr noch weit entfernt. Und von daher ist natürlich Marke etwas Faszinierendes, wenn man es wirklich schafft, damit Werte zu verankern. Damit muss man vorsichtig umgehen, man kann die auch kaputt machen. Nicht? Aber ich finde Marke was total Faszinierendes. Aber natürlich funktioniert Marke aus meiner Sicht immer nur mit einem erstklassigen Produkt. Das darf man nicht vergessen.
Und zumindest auf Dauer.
Auf Dauer, richtig, genau. Und deswegen erkläre ich ja auch immer allen, wenn sie sagen, ja, ihr macht cooles Marketing. Ihr seid ja Marketing-Experten, sage ich mal, nee, also wir haben erstmal coole Produkte und dann ist die Aufgabe des Marketings, diese Produkte den Menschen zu erklären. Und das in relativ kurzer Zeit und in einem Umfeld, was natürlich an Informationsüberflutung, auch in den letzten 26 Jahren, exponentiell gestiegen ist. Ich glaube, die Attention für eine Anzeige auf dem Handy ist unter einer Sekunde. Also, da muss ich schon anstrengen. Ne?
Wenn du davon sprichst, wenn du sagst, du sprichst dann immer vom Produkt und dann sprichst du vom Marketing und dann fehlt mir irgendwie immer die Marke. Warum ist es sozusagen so?
Ich glaube, wenn ich das Produkt sehe, dann habe ich.
Dann meinst du die Marke?
Ich sehe da immer die Kombination aus dieser alten Marke und diesem innovativen Produkt.
Okay.
Das für mich zusammen ist eigentlich das Produkt.
Ach, das nennst du dann das Produkt?
Genau, das ist für mich eigentlich das Produkt.
Ja.
Und deswegen, wir haben ja auch nie klassisch Markenwerbung gemacht, sondern immer Produktwerbung. Ja, natürlich ist die Marke dabei, aber wir haben zum Beispiel nie Dachmarkenwerbung gemacht. Weil wir immer überzeugt waren, die Marke muss immer mit einem Produkt verbunden sein. Und deswegen sehen wir das genauso als Gesamtes und deswegen nenne ich das eher Produkt als Marke, aber das impliziert, dass
die wir Marke könnten es auch Markenprodukt nennen.
Genau, richtig.
Also eigentlich ist es ein Markenprodukt.
Genau, richtig. Wir machen auch nur Markenprodukte.
Genau. Markenprodukte. Das ist das Thema und das ist ja interessant, weil ich habe mich gefragt gehabt, Dr. Wolf Group ist ja irgendwie so außerhalb der Branche eher unbekannt. Ja, jetzt kennt jeder die Marke Alpecin oder fast jeder. Und dann habe ich gedacht, aber ist es nicht wichtig, so eine Kompetenzmarke dahinter mit aufzuladen, ja, die dann Markenprodukte hat?
Also aus unserer Sicht eigentlich nicht, weil wir immer gesagt haben, jede Marke ist für sich individuell stark. und hat ja auch durchaus unterschiedliche Kunden, wenn man das so sehen will. Klar. Deswegen, wie gesagt, nie Dachmarkenwerbung und deswegen immer sehr starke Werbung für ein Produkt. Das habe ich bei Panke damals schon eigentlich gelernt. Die Firma Stork ist den meisten Menschen auch nicht bekannt. Mhm. Ferrero ja, aber eigentlich sind die Marken nicht Ferrero. Mhm. Und vielleicht weiß auch gar nicht jeder, was von Ferrero ist und was von Stork. Mhm. Und von daher war das für uns nie wichtig. Heute ist es in einem Teil ein Nachteil beim sogenannten Employer Branding. Mhm. Wir haben natürlich immer wieder das Problem, Menschen ziehen vielleicht nach Ostwestfalen, weil der Partner da einen Job hat. Mhm. Und dann denken die natürlich nicht an uns, weil die denken, Alpecin gehört zu Procter oder ich weiß nicht zu wem. Mhm. Das ist ein Nachteil, da müssen wir ein bisschen nacharbeiten. Aber die Marke Dr. Wolf, wenn man das so will, ist für uns eher eben das Unternehmen, vielleicht auch eine Marke, aber im Hintergrund. Mhm. Und ich glaube, das bleibt auch so, auch wenn wir natürlich im Employer Branding da ein bisschen was tun müssen. Aber das haben wir uns eigentlich schon gut überlegt und dabei wollen wir eigentlich auch bleiben.
Mhm. Also für mich ist es so spannend, weil es geht mir weniger ums Dach, sondern eher um die Kompetenz, die man besetzt. Und klar, ich finde, da habt ihr unglaublich vieles. Also da ist ja auch wieder ein großes Asset da, ja, nämlich diese Kompetenz, die Philosophie, auch diese Art und Weise, wie ihr die Dinge eigentlich vorantreibt. Das ist ja eigentlich überall sehr stark spürbar, dass eine Handschrift ist. Aber wem ist jetzt genau diese Handschrift sozusagen zugeteilt? Und darum hatte ich mich gefragt, klar, also da ist doch eigentlich ein Potenzial, was man nützen könnte. Mhm. Aber ja, ihr macht es ja sehr erfolgreich. Und ich würde gerne nochmal diese Erfolgsgeschichte jetzt anschauen. Ich habe verstanden, dass ihr früher im Fachmarkt wart. Ihr wart bei den Friseuren und habt dort eigentlich diese Marke Alpecin auch bekannt gemacht. Und wie ging es weiter?
Naja, also Alpecin war natürlich beim Friseur, ist aber dann in den 60er Jahren, als der die Preisbindung der zweiten Hand wegfiel und die Drogerieketten entstanden sind, in den sogenannten Drogeriekanal gekommen durch Erwin Müller, den reichsten Friseur der Welt. Der hat das damals für seine Läden bestellt und dann gab es wohl angeblich einen großen Kampf. Ich war damals noch nicht dabei, ich bin ja da später geboren worden. Und so sind wir dann in diesen, sagen wir mal, Verkaufskanal gekommen, also den Drogeriemarkt und LEH. Mhm. Das war, glaube ich, für die Marke und für die breite Verfügbarkeit sehr wichtig. Mhm. Und das haben wir dann am Ende konsequent weiterentwickelt. Da kam dann Werbung. Der erste TV-Spot war dann mit Georg Thomalla und hatte Reim. Ne? Man hat ja früher im Reim geworben, wenn Leute sich das merken können. Mhm. Und so ist das im Endeffekt weiter gewachsen. Mhm. Ja.
Was hat das jetzt damit zu tun, dass du so viele Jahre im Ausland warst? Und was hast du da gemacht? Weil Alpecin ist ja jetzt nicht nur in Deutschland, in Europa bekannt, sondern es ist tatsächlich so, dass wenn man nach China geht, dass ich dort auch Alpecin finde.
Ja, das war im Endeffekt dann genau 2013, dass ich so das Gefühl hatte, wir müssen jetzt den nächsten Step gehen. Wir sind erfolgreich in Deutschland, in UK, in Europa, nicht ganz in Südeuropa, aber wo können wir den nächsten Schritt gehen? Das Unternehmen stand dann sehr gut da. Wir hatten also auch am Ende die Kompetenz, die Mittel jetzt stärker international anzugreifen. Früher war immer die Idee, wir gehen nach Amerika und dann hatte ich aber immer Kontakte nach Asien. Ich war 1997 das erste Mal in Hongkong und China durch ein MBA und habe dann immer einmal im Jahr bin ich nach Hongkong geflogen. Tolle Stadt. Super. War immer so eine Messe, habe mir das angeguckt. Mhm. Und dann hatte ich irgendwann gesagt, okay, jetzt müssen wir den Schritt gehen. Die Asiaten sind sehr eitel. Asiaten, Haare ganz wichtig, färben ja auch alle. Mhm. Also nicht von Natur aus alle dunkel. Und dann wird das Pass Made in Germany hoch anerkannt und dann ist
tatsächlich, die sind nicht alle dunkel?
Nee, das ist alles gefärbt.
Nicht ernst?
Nein, diese natürlich.
Pechschwarzen Haare?
Nein, das gesamte Politbüro färbt. Ach, nein, was? Das ist nicht möglich.
Oh Gott, habe ich heute wieder.
Ja. Das gibt's nicht. Nein, die färben, man sieht das, wenn man den Leuten dann von oben auf ihren Kopf guckt, dann würde man sehen, dass der Ansatz, heller wird. Genau, okay. Nein, da wird gefärbt. Mhm. Aber eben hohes Bewusstsein, Made in Germany. Und so haben wir dann in Hongkong damals angefangen, als das gut anlief. Ich habe gesagt, okay, ist jetzt der Moment. Okay, dann gehe ich jetzt selber nach Asien. Warum habe ich das gemacht? Das waren im Endeffekt drei Gründe. Das eine war, ich war mir bewusst, dass die Asiaten das sehr wertschätzen, wenn man selber kommt. Mhm. Das zweite war, ich hatte so das Gefühl, dass im Unternehmen es auch wichtig war, dass die viele Mitarbeiter sich auch mal ein bisschen selbstständiger entwickeln, dass ich mal nicht so einfach greifbar sind. Und das Dritte war am Ende dadurch ein klares Zeichen im Unternehmen zu setzen, wir nehmen jetzt Internationalisierung ernst. Mhm. Das ist immer was anderes, wenn man jemanden schickt oder wenn man selber geht.
Klar. Mhm.
Und ich wollte dieses Signal auch wirklich setzen. Mhm. Und genau, bin dann nach Singapur, Familie eingepackt, Riesenabenteuer. Aber es war eine unglaubliche Zeit, weil es in Asien damals alles ging schneller. Mhm. Der Erfolg in Hongkong hat dazu geführt, dass sie dann Händler gesagt haben, komm doch mal nach Taiwan. Das kennt man so aus Deutschland eher nicht. Und die Türen haben sich dann schnell geöffnet. Bei jedem Meeting, ob es jetzt in Taiwan, China oder Malaysia war, wenn man dann sagte, ja, man fliegt jetzt nach Hause, nach Singapur, weil die Familie lebt dort. Alle so, oh, in Singapur.
Aha.
Ich habe damals ja auch gesagt, eigentlich müsste jeder DAX-Vorstand, müsste einer in Asien leben. Mhm. Weil das ist nun mal ein Markt oder der Markt der Zukunft.
Mhm.
Und die Wertschätzung war da schon sehr hoch. Und das war auch toll mit Digitalisierung in China, in Singapur. War das auch, konnten wir auch einiges dann zurückbringen im Endeffekt. Mhm. Ne? Also an Erfahrung, Digitalisierung und so.
Wenn du da aus dieser Welt zurückkamst, ging es dir auch so, dass du manchmal das Gefühl gehabt hast, hier bewegt sich wenig versus da bewegt sich sehr schnell. Also wenn man so zwei unterschiedliche Tempos gewohnt ist, dann merkt man ja sozusagen, oder wenn man von der Autobahn kommt und dann raus muss, dann kapiert man erstmal, dass man die ganze Zeit irgendwie auf 160 war. Da muss man schon sehr stark abbremsen. War das auch manchmal der Moment, du kommst hier rein und denkst dann so schnell bewegen sich die Dinge hier nicht?
Ja, natürlich. Also ich meine, Bielefeld und Singapur haben wirklich wenig gemeinsam.
Ja.
Und natürlich, das Spannendste war eigentlich immer wieder dann auf der Strecke vom Flughafen, also Bielefeld nach Münster oder Paderborn, dreimal das Gespräch abgebrochen. Mhm. Im hintersten Winkel von Indien konntest du telefonieren. Und die generelle Dynamik. Ja, das war, glaube ich, der Moment, wo es dann losging, wo mir klar wurde, wir müssen uns mehr anstrengen.
Mhm.
Wir leben noch sehr von der Substanz.
Mhm.
Und Asien ist natürlich sehr unterschiedlich, hat echt Dampf. Die Leute haben Dampf und die sind viel besser, als wir glauben.
Mhm.
Das habe ich dann auch versucht zu challengen. War nicht immer einfach, weil immer noch viele nie da waren oder kurz da waren. Mhm. Ich habe damals angefangen, viele junge Mitarbeiter in unserem Unternehmen zu ermuntern, mal mitzukommen.
Mhm.
Und habe sie auch ermuntert, in Ferien mal nicht nach Mallorca zu fliegen, sondern nach Asien, weil ich der festen Überzeugung war, auch heute noch bin, es geht immer noch zu wenige, dass man dahin muss, man muss sich das ansehen, man muss es nicht lieben, man muss da auch nicht bleiben. Aber man muss es gesehen haben. Und wenn ich könnte, würde ich den gesamten Bundestag einmal in den Flieger packen und eine Woche durch Asien mit dem gehen, damit sie mal sehen, was Sache ist.
Mhm. Du bist als Unternehmen hier geblieben, in Deutschland.
Mhm.
Also, oder? Ihr seid hier, ihr produziert hier.
Richtig.
Ja,
richtig.
Also Made in Germany ist kein Label, sondern auch an der Stelle da ein Versprechen, das gehalten wird. Ich meine, du hättest doch jetzt auch irgendwie nach Asien können und eigentlich die Marke von dort aus weiterhin steuern können. Warum hast du das nicht gemacht? Warum ist es spannend, hier zu bleiben? Und was ist für dich der Wert, den wir hier haben, in Europa, in Deutschland?
Naja, ich glaube, ich bin mit Leib und Seele Europäer und auch Deutscher. Ich verdanke diesem Land viel.
Mhm.
Und von daher war das eigentlich nie eine Frage. Und habe das auch mit Leib und Seele gemacht und auch heute noch. Dennoch muss man natürlich immer offen sein. Aber wir verbinden mit Deutschland und auch mit Bielefeld als unsere Heimat sehr viel. Wir wollen, dass das unsere Heimat bleibt.
Mhm.
Da gibt es viele sehr gute Werte, die wir seit über 100 Jahren pflegen. Und von daher war das nie eine Frage oder Diskussion. Ob das ewig so bleibt, das kann ich nicht sagen. Ich kann mir vorstellen, dass wir auch irgendwann mal lokal produzieren werden, weil wir es vielleicht auch müssen. Dann kann es sowohl rechtliche Zwänge geben, als auch Logistikzwänge oder andere.
Also ihr exportiert?
Wir exportieren heute noch zu 100% in die Welt, genau aus Bielefeld, aus zwei Werken. Das hat ja auch einen Wert und das hat auch immer noch einen Wert, auch wenn wir stark daran arbeiten, mit so einem Berliner Flughafen und anderen Fiasken unser Image Made in Germany stark zu reduzieren. Glaube ich schon, dass es noch einen Wert hat, auch für uns und auch für unsere Kunden. Aber das sind alles dynamische Entwicklungen. Ne? Wir sind die vierten Generation. Wir sind das nur, weil wir uns immer wieder auch verändert haben. Also das ist keine Garantie für die Zukunft. Nicht? Tradition ist gut, aber Zukunft ist wichtig. Und wir sind immer wieder gehalten, das Dinge zu hinterfragen. Das ist so. Und das machen wir auch regelmäßig. Und bisher war die Antwort immer klar, nein, Bielefeld ist unser Headquarter.
Mhm. Wenn du sozusagen über Bielefeld nachdenkst, beziehungsweise über Deutschland, was würdest du dir wünschen? Welche Weichen müssten gestellt werden, dass es einfach auch in der fünften und sechsten Generation spannend ist für euch, für euer wachsendes Unternehmen? Also ihr seid ja auch ein guter und, sag ich mal, toller Arbeitgeber, hier zu sein.
Oh, wie viele Stunden haben wir?
Bitte?
Wie viele Stunden wir haben?
Ach, so eine gute, sag ich mal, gute 10 Minuten.
Ja, okay. Nein, es muss eine Menge passieren. Ne? Ah. Ich glaube, wir müssen aufwachen. Ich glaube, dass wir ein völlig falsches Bild, viele leider haben, von dem globalen Wettbewerb. Und wir leben eben zu sehr von der Substanz. Wir haben große Herausforderungen, Infrastruktur, Bildung, Digitalisierung. Was muss passieren? Ja, ich glaube, das ist ein deutsches Schimpfwort, aber die Eliten und die Verantwortlichen müssen sich das jetzt mal eingestehen. Und da brauchen wir auch neue Köpfe, keine Frage. Und wir brauchen eben eine gemeinsame Aktion eigentlich. Wir brauchen den Schulterschluss und den haben wir nun ja gar nicht. Aus Unternehmern, aus Staat, aus Gesellschaft, dass das nur mit echter harter Arbeit gehen wird. Und auch im Zweifel mit mehr Arbeit. Und auch mit längerer Arbeit.
Ja. Also wir müssen fleißig sein.
Ja, wir müssen alle mal wieder anpacken. Und nicht fragen, wer bekommt was und irgendwas verteilen, was eigentlich nicht mehr da ist. Da würde ich mir eher wünschen, dass mehr Leute jetzt auch mal eine ehrliche Analyse machen, nicht?
Was bedeutet für dich Leadership? Ich meine, du sprichst der Dinge jetzt irgendwie ziemlich klar an. Was bedeutet für dich heute Leadership und welche, sag ich mal, Skills müssen Leader von heute eigentlich mitbringen? Welche Fähigkeiten haben die?
Ja.
Auch welche sozialen Fähigkeiten bringen die mit?
Also ich glaube, Leadership bedeutet erstmal nicht zu predigen, was man nicht selber bereit ist zu tun.
Also walk the talk.
Ja, genau. Dann glaube ich, ehrlich zu sein. Man muss nicht alles erzählen, aber man sollte nicht lügen. Und ich glaube auch, Dinge offener anzusprechen. Also ich habe schon, als ich damals anfing, habe ich angefangen, freitags den Mitarbeitern eine E-Mail zu schicken und zu sagen, ja, das läuft gut, das läuft schlecht. Und dann fragt die mich einer, ja, wieso machst du das? Und du musst ja nicht jedem erzählen, dass es nicht so gut läuft. Sag ich, ja, wieso? Wenn ich Mitarbeiter bin, kann ich ja Logistik anrufen und kann die fragen, wie viele Aufträge hatten wir diese Woche? Und dann werden die schon ein Gefühl kriegen, ob es gut läuft oder schlecht läuft. Dann kann ich es den Leuten auch erzählen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Wir haben jetzt eine Generation gehabt, die sehr egomanisch unterwegs war, wo viel zu wenige aus Angst vor einem Shitstorm die Themen nicht angesprochen haben. Und wo wir heute noch Leader haben, die sich hinstellen und sagen, ist doch alles in Ordnung. Und dabei, glaube ich, weiß jeder in Deutschland, dass es nicht in Ordnung ist. Spannend. Und wenn du, glaube ich, die Menschen gewinnen willst, dass sie mit dir irgendwo hingehen, dann solltest du schon ihnen auch klar machen, dass du verstanden hast, wo wir stehen. Und wenn du das nicht machst, dann werden sie dir nicht folgen. Da kannst du sie natürlich ein bisschen zwingen oder so, aber sehr effizient ist das nicht.
Ja, vor allem nicht auf Dauer.
Nee, ne? Funktioniert einfach nicht.
Wo lernt man das? Ich finde ja immer so spannend. Also es gibt ja wahnsinnig gute Ausbildung, könnte man sagen. Du hast jetzt gerade zwar über Bildung gesprochen, aber wenn man sich trotzdem anschaut, es gibt trotzdem Möglichkeiten, sich gut weiterzubilden. Die Frage ist aber, wo lernt man sozusagen Führung?
Also ich glaube, dass man einiges im Sport lernen kann, im Teamsport. Ja, es gibt starke Vergleiche auch zwischen Trainern und Managern heute. Am Ende managt man heute 20 Individuen individuell, weil jeder ist anders. Und zusammen muss man noch gucken, dass sie in die gleiche Richtung rennen. Das ist hochanspruchsvoll in beiden Bereichen, glaube ich. Ich glaube, im Sport kann man eben das auch lernen, weil eine Mannschaft braucht auch Leader. Und da kann man dann auch selber erleben, ob man vielleicht das kann oder auch nicht kann. Nicht? Und was das bedeutet und was man auch bewegen kann. Ich glaube, dass man im Sport auch lernt, dass am Ende es doch um Leistung geht und dass man schon den Wunsch haben muss oder das Ziel, nachhaltig zu gewinnen. Also Zweiter zu sein, ist am Ende scheiße. Und das ist ja ein Kernproblem mit Deutschland momentan. Nicht? Bei den Bundesjugendspielen dürfen wir nicht mehr messen. Im Jugendfußball gibt es keine Tabellen. Das wäre das Erste, was man abschaffen muss, weil das ist einfach absurd. Nicht? Und natürlich bei Olympia, ich war in Paris, es war toll, habe ich ja live gesehen. Nicht? Ja, wir Deutschen haben uns da schön brav verhalten Wir haben auch auf den Pappbetten geschlafen. Die Athleten, die 4 Jahre trainieren, die haben dann auf Pappbetten geschlafen und hatten keine Klimaanlage. Die Amerikaner haben gesagt, also weißt du was, wir wollen gewinnen. Unsere Sportler haben sich 4 Jahre geopfert. Wir bringen jetzt vernünftige Betten und eine Klimaanlage, weil wir wollen halt gewinnen. Ja gut, das ist halt, man kann dann sagen, ich habe mitgemacht und ich war noch nachhaltiger als andere oder man gewinnt.
Ich hatte heute Morgen eine sehr spannende Möglichkeit dabei zu sein bei einem Annual General Meeting von einem großen PE-Fonds. Und unter anderem waren da so Senior Advisor dabei, die von großen Companies kommen, US-Companies. Und die wurden gefragt, sozusagen, was muss denn der CEO von heute so mitbringen? Und ich habe da 2 sehr interessante Aussagen gehört. Das eine ist das Thema morgens aufwachen und gewinnen wollen. Das spielt jetzt genau in der Aussage von dir. Ja, also willst du gewinnen? Das Mindset, dieses ganz klare, ich will gewinnen. Ich will der Beste sein. So. Und dann haben sie eben auch als Vertiefung gesagt, und deshalb musst du auch wissen, was der andere tut, was er macht und wo du selbst stehst. So, erster Punkt. Zweiter Punkt war, der CEO von heute, der Leader von heute, der ist eigentlich sozusagen wirklich top, auch wenn es um Details geht seiner Unternehmung. Er muss die Details wirklich im Griff haben und wenn es sein muss, macht er einen Doppelklick und ist genau an diesem Punkt, wo jetzt gerade die Herausforderung ist. Ist das bei dir auch so? Trainierst du die Menschen auch so bei dir? Lebst du das vor? Oder was würdest du die Top 2 Qualitäten bezeichnen für einen hervorragenden Leader? Neben der Transparenz und der Bereitschaft, die Dinge auch wirklich zu tun, die man selbst verlangt.
Also ich glaube, man muss gewinnen wollen, ja, und ich will gewinnen und jeder, der mich kennt, weiß das. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil am Ende gibt das Antrieb, ne, für alle. Und man kann sich da auch nicht lange ausruhen. Ich glaube auch, genau, dass man neben einer, sagen wir mal, strategischen Ausrichtung auch operativ was drauf haben muss. Und eben nicht immer nur an der Oberfläche arbeiten kann. Ich glaube, da hilft mir sehr meine Ingenieurausbildung. Da lernt man natürlich immer, sich Probleme erstmal anzugucken. Ich glaube, man lernt auch eine gewisse schnelle Auffassungsgabe, sodass man eben zur richtigen Zeit nachbohrt. Das ist ja am Ende genau das, nicht? Wenn Menschen oder Mitarbeiter mit Problemen zu mir kommen, dann ist ja der Moment da, wo die Erwartungen haben. Und wo ich natürlich erstmal versuche zu verstehen, worum es geht, dann versuche ich zu verstehen, ob die denn eine Lösung haben, an die sie auch glauben. Und wenn sie daran nicht glauben, wird das nichts. Und bin dann eigentlich auch erstmal nicht dafür da, ihnen zu helfen, sondern sie erstmal zu challengen. Aber natürlich, wenn dann wirklich Not am Mann ist, bin ich eben da und dann setzen wir uns hin und dann gehen wir ins Detail. Genau, und das ist sehr hilfreich, ne, weil man dann eben doch immer mal wieder sieht, wo sind denn die Probleme. Also ich würde das durchaus auch so sehen. Und dann ist es, glaube ich, sehr hilfreich, wenn man authentisch und ehrlich mit den Menschen umgeht.
Das glaube ich auch. Ja, gerade in der heutigen Zeit, Ehrlichkeit, wir wissen ja zum Teil nicht in den ganzen Botschaften, was ist jetzt wahr, was ist nicht wahr. Und darum glaube ich auch gerade, dass Familienunternehmen eine wichtige Rolle haben, Orientierung zu geben. Wie siehst du das?
Absolut. Ich glaube, dass wir da auch viel mehr machen müssen als Familienunternehmen. Wir haben in Deutschland, finde ich, anders als in Italien immer das Problem, dass doch jeder noch sehr in seinem eigenen Saft sitzt. Also wir tun es ein bisschen schwerer mal jetzt zu sagen, wir stellen mal unsere eigenen Interessen zurück. Wir kommen jetzt mal zusammen an den Tisch und gehen jetzt mal zusammen auf die 3 Kernthemen des Landes ein und nicht auf unsere. Das ist in meiner Generation ein Problem. Das müssen wir ändern, weil dann hat man natürlich auch keinen Durchschlag. Ne? Klar, wenn der eine sagt, ich brauche jetzt hier Hilfe und der andere da, dann ist das ein individuelles Problem, das verstehe ich auch. Aber wenn wir was Großes bewegen wollen, dann müssen wir auch gemeinsam, und das können die Italiener besser, die sind da ein bisschen nationalistisch, da setzen sich dann die 20 Unternehmer zusammen und sagen, wir brauchen jetzt mal Herrn Draghi hier, damit wir da mal ein bisschen aufräumen. Es geht um unser Land und wenn es dem Land dann wieder gut geht, dann geht es uns am Ende auch besser. Und ich glaube, das wär gut.
Was bedeutet für dich Nachhaltigkeit? Für dich persönlich und vor allem auch für euer Unternehmen?
Ja, ich finde Nachhaltigkeit einen sehr missbrauchten Begriff, weil er eben auf reine Ökologie reduziert wird. Damit tue ich mich unglaublich schwer, weil für mich Nachhaltigkeit eben ein viel komplexeres Thema ist. Wir hatten drüber gesprochen. Und dann natürlich, weil es dann, wenn es auf Ökologie reduziert wird, leider größtenteils missbraucht wird. Weil auch da nicht wirklich nachhaltig über die Themen gesprochen oder sich mit ihnen auseinandergesetzt wird. Wir haben ja da auch intern, natürlich auch gerade mit jungen Mitarbeitern, wir haben immer gechallenged, wir haben viel Plastik. Finden wir auch nicht schön. Aber Glas ist eben keine Alternative. Da wurde dann mal vorgeschlagen, wir sollten Glas nehmen. Weil ich sagte, ja, warum? Ja, die Leute wollen kein Plastik mehr. Ich sage, aber Glas ist leider in der Ökobilanz überhaupt nicht besser. Ah. Ja, ist egal. Ich sage, nee, ist nicht egal. Weil das ist, glaube ich, das, was uns stark macht, dass wir auf dieser Welle da nicht mitreiten. Und das machen viel zu wenige. Lego hat zu Recht nachgewiesen, dass sie eben kein Recyclingmaterial einsetzen, weil es weil die Ökobilanz viel schlechter ist. Aber da fehlt dann eben das in die Tiefe gehen, sich mit dem Thema wirklich mal auseinandersetzen. Viel zu viele Menschen greifen das auf und geben das einfach weiter. Ja, wir müssen recyceln. Ja, klar, aber was kostet denn der Recyclingprozess an Energie? Das Transportieren, das Waschen, das Zusammenpacken. Wie kann ich das hinterher überhaupt wieder auf meine Stoffe loslassen? Weil Kunststoff agiert mit Inhalt. Da müssten wir mehr tun oder wie mein guter Freund in einer der begnadeten Unternehmer in Ostwestfalen, Hans Beckhoff, immer gesagt hat, Ingenieure müssen die Welt retten und nicht Verbote.
Ah, ganz spannend. Findest du in deiner Arbeit Erfüllung?
Total, sonst würde ich es ja nicht machen.
Ja? Glaubst du, das gehört zusammen? Also, dass sozusagen Berufung und Erfüllung irgendwie zusammengehört, um Spitzenleistung zu bringen?
Ich glaube, am Ende, wenn man das tut, woran man Freude hat, Leidenschaft, dann ist man am Ende gut. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag Freude habe, aber am Ende, unterm Strich, mache ich das, was ich mache, sehr gerne. Aber das ist auch nicht das Einzige. Also mit meinen Kindern oder meiner Frau Zeit zu verbringen, ist mindestens genauso erfüllend.
Ja, es ist auch nicht immer eine Freude. Deine erste Familie habe ich heute gelernt.
Genau, und es ist auch nicht immer eine Freude. Auch da gibt es Konflikte. Ne? Auch da wird man gechallenged. Auch da gibt es Enttäuschungen, Misserfolge. Aber da ist ja viel gemeint. Auch da vertraut man, ne? Muss man vertrauen. Und man wird auch mal enttäuscht. Aber kann man deswegen nicht vertrauen? Nein, ich bin fest überzeugt, man muss vertrauen. Nicht? Also von daher, aber ich finde generell in der ganzen Diskussion auch, Arbeit ist ja nichts Schlechtes. Man hat ja heute das Gefühl in Deutschland, Arbeit ist was Schlechtes. Ist ja schrecklich. Ja. Also das kann auch nicht sein. Und wenn das so ist, dann müssen wir das ändern. Dann haben die Leute den falschen Job. Das ist doch nicht so.
Ja. Was erfüllt dich? Das ist meine Abschlussfrage.
Was erfüllt mich? Ich glaube, mich erfüllt, wenn ich morgens aufwache, dann freue ich mich immer, dass ich aufgewacht bin. Dann gucke ich in den Spiegel.
Also bist dankbar.
Ja, genau, ich bin dankbar, ja klar. Und ich glaube, mich erfüllt, wenn ich meine Zeit sinnvoll verbringe, weil das ist mein höchstes Gut. Und dann, wenn es mir gelingt, wie mit Grey Attack so eine richtige Innovation rauszuknallen, wo alle Großen dieser Welt sagen, wie konnte er nur? Und die Verbraucher sagen, wie geil ist das denn? Dann bin ich auch sehr erfüllt.
Unser Podcast mit Eduard Dürnberg ist an dieser Stelle auch schon wieder zu Ende. Ich hatte besonders viel Freude an diesem offenen Gespräch. Besonders fasziniert mich Eduard als Unternehmer und Macher, der authentisch die richtigen Werte lebt und vermittelt. Es braucht Menschen wie ihn. Mit ihrer Hands-on-Mentalität, ihrem Erfindergeist, ihrer inspirierenden Leidenschaft für das, was sie tun. Das Gespräch hat mir einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, kreativ und offen zu bleiben, Ausdauer zu beweisen und mit den richtigen Werten erfolgreich ans Ziel zu gelangen. Für Eduard ist die Dr. Wolf Group mehr als nur ein Unternehmen. Es ist seine zweite Familie. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal Lust hast, zuzuhören.